Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich kann nicht so schön lachen wie Adrian, aber ich habe dieselbe Freude in Jesus Christus. Für mich ist es immer sehr schön, Zeugnisse zu hören, wenn Menschen erzählen, was Gott an ihnen getan hat. Und wir haben da eine Gemeinsamkeit, Adrian und ich und auch Martin Luther. Auf den ersten Blick fragt man sich vielleicht, was könnten die gemeinsam haben? Ja, wir hatten den gleichen Glauben. Ich bin auch katholisch aufgewachsen, wie Adrian auch erzählt hat. Und wir wissen auch von Martin Luther, dass der eigentlich immer gottesfürchtig war und dann durch ein Unwetter mit Blitz und Donner um sein Leben fürchtete und dann sein Leben Gott weihen wollte, geweiht hat. Und danach später ein Augustinermönch wurde. Der war damals schon, wie gesagt, als junger Mensch schon, ein kluger Mensch. Wir haben das heute Morgen gehört von Bruder Friedemann über die Klugheit der Menschen. Ich zähle mich definitiv nicht dazu. Ich bin kein kluger Mensch, ein einfacher Mensch. Aber Martin Luther war ein kluger Mann, der eine große Zukunft hatte, Karriere, sei es als Jurastudent auch oder eben mit seinem Philosophiestudium, was auch immer. Aber er hat sich dann Gott gewidmet und ist dann ins Kloster eingetreten und hat versucht, Gott zu finden. Die katholische Kirche, wie gesagt, ich bin da auch geprägt. Ich war mal Ministrant auch als junger Bube mit meinem Bruder zusammen. Wir hatten das nicht so ganz verstanden, was wir da so machen. Oder wir wussten einfach, wir sind in der Kirche und man versucht jetzt nach bestem Gewissen Gott zu dienen oder Gott zu gefallen. Und als kleiner Bube, so wie ich das damals war, und ich war auch nicht so ein einfacher Bube, da hat man auch viele Flausen im Kopf. Oder wir haben natürlich viele Sachen gemacht, in der Kirche gibt es ja unheimlich viel zu erleben in diesen Gebäuden. Und da sind wir natürlich überall rumgekrochen und da, wo diese Abschrankungen waren, was ist da wohl, wenn es da war, wo geht es da hin, haben wir natürlich alles auskundschaftet und natürlich haben wir dann auch heimlich den Messwein probiert, als da niemand rum war, was ist denn das für ein Wein, der da getrunken wird, und der war immer sehr gut, weil der sehr süß war. Martin Luther damals auch, ich möchte mich da zurückerinnern, seine Geschichte kurz, weil es ja das Thema ist, Martin Luther, Reformation und die Bibel, die er übersetzt hat ins Deutsche. Der war da in diesem Kloster und der hatte einfach Gott nie gefunden. Oder? Über Luther kann man lesen, wie der sich kasteit hat, wie der gebetet hat, wie der gefastet hat. Der war irgendwann, wenn man so die Bilder anschaut von Luther, kann man sich das kaum vorstellen, aber der war mal wirklich sehr dünn, knochendünn vor lauter Fasten und sich kasteien. Und hat diesen Gott irgendwo nie gefunden und hatte nie Frieden im Herzen. Immer gesucht und geeifert und irgendwie diesen Frieden, den doch Gott schenkt, den hat er nicht gefunden. Irgendwann hat er dann mal gehört, ja, durch den Glauben, dieses Wort Glauben, durch den Glauben wird man gerechtfertigt. Das hat ihn dann so beschäftigt und ich habe das kurz gesagt, auch im Römerbrief. Ich lese nur ganz kurz, wenn da geschrieben steht, sind einmal darin offenbart wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie denn? Geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Dann hat er verstanden, was es geht mit diesem Glauben. Hat sich dann irgendwann aufgemacht, barfuß, über die Alpen nach Rom. Und das war seine Erwartungshaltung. Jetzt besuche ich Rom, die heilige Stadt. Er war niemals in Rom, er hat keine Ahnung gehabt, wie es da ausschaut. Ich war bis zum heutigen Tage auch noch nicht in Rom. Aber der hatte die Erwartungshaltung, als er dann kurz vor Rom war, ist er auf die Knie gefallen, hat dem Herrn gedankt, dass er angekommen ist und in diese heilige Stadt eintreten darf. Und dann, ohne jetzt Details zu erwähnen, eine riesige Enttäuschung. Dieser Prunk, wie da gelebt wird, diese Gottesmänner, wie das Volk leben muss, diese Kasteiungen und Übungen, sich das Heil zu verdienen. Und die Gottesmenschen leben ganz anders. Er war sehr enttäuscht, ging zurück und mit diesem Gedankengut, mit diesen Eindrücken hat sich da das Leben Luthers verändert. Er sah das nicht, dieses Leben im Wort Gottes. Und dann kam es dazu, dass er sagte, das Wort Gottes, der Mensch muss selber lesen, dieses Heil, wonach die Menschen streben, das ist zu finden in Jesus Christus, durch den Glauben an ihn. Das war seine Motivation. Da hat er sein Leben gegeben, damit wir dieses Buch haben und heute lesen, was Gott uns zu sagen hat. Es war damals, das Thema ist immer diese Herrschaft, oder? Es geht ja immer um Macht. Der Mensch, Macht, immer ein großes Problem. All diese Königreiche, diese Kaiserreiche, wie es damals war, ist ja heute noch so in der Politik auch. Aber damals Rom, das war natürlich eine unsagbare Macht, die Herrschaft Roms. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, wie das ist. Der Papst, der wurde wie ein Gott fast verehrt. Unglaublich, wie das damals war und diese Herrschaft, wie eine Kirche über Menschen herrscht und ihnen sagt, was sie zu tun haben, damit sie dann errettet werden. Ohne jetzt auf die verschiedenen Details einzugehen. Ich möchte nicht über die Dinge reden, die schlecht sind, was die Kirche getan hat. Ich möchte reden über diese Herrschaft und dieses falsche Verständnis von uns Menschen, wie wir die Dinge beurteilen. Wir beurteilen die Dinge immer nach dem, was wir sehen, was wir prüfen und feststellen können. Das ist menschlich. Wir haben ja auch die Sinne dafür bekommen, oder? Ich habe da wieder 2 Gläser Wasser. Ganz beurteilen, es ist Wasser. Könnte ja was anderes sein, wenn ich das so anschaue. Sobald ich es trinke, weiß ich, die haben nichts Böses mit mir vor, da ist wirklich Wasser drin. Und das ist eigentlich die große Misere, wenn es um die geistlichen Dinge geht. Gott ist ein Geist. Er ist nicht wie wir Menschen. Und wenn es um geistliche Dinge geht, dann sind wir natürlich außerordentlich beschränkt, die beurteilen zu können als Menschen. Gott zu beurteilen, wie er ist und seine Gedanken, wie soll das bitte schön gehen? Wie soll ich Gott irgendwo kategorisieren oder mir ein Bild machen von Gott und zu sagen, Gott ist so, ohne dass er sich uns offenbart? Es ist doch absurd zu denken, ich habe da eine Idee über Gott, so muss er sein. Wenn das funktioniert oder funktionieren sollte, wissen wir ja, wir Menschen, wir sind ja alle so unterschiedlich und haben so unsere eigenen Ideen und Vorstellungen, dann kommen wir da in eine Konfliktsituation. Weil der denkt sich, Gott ist so, der denkt sich so und der hat ihn so gemalt, das Bild muss ich sagen, das sieht super aus. Aber schlussendlich finden wir da keinen Konsens. Wir können da nicht wissen, wie ist er wirklich. Also Gott in seiner Liebe, in seiner Gnade, in seiner Verantwortung muss sich dem Menschen offenbaren, damit der Mensch wissen kann, wie ist dieser allmächtige Gott und was will er oder was erwartet er von mir. Sonst ist er nicht gerecht. Wenn ich einfach aus mir aus wissen muss, wie er ist, ohne irgendwelche Anhaltspunkte seinerseits, dann habe ich keine Chance. Wir können uns diese Supermenschen vorstellen oder diese Menschen, die denken, sie seien diese Supermenschen. Es gibt ja diese kleinen Helden. Wir haben gehört, hier ein Bruder sitzt in unserer Reihe, der war mal ein guter Fußballspieler, habe ich heute Morgen gehört. Und es gibt ja viele Menschen, die erreichen so einige Dinge in ihrem Leben. Oder? Wir Kinder, wir hatten immer so unsere Helden. Mein Held früher war Michael Jordan. Michael Jordan, das war, ich hatte einen riesen Poster im Zimmer von Michael Jordan. Als er in Barcelona war, das Dream Team, hat das erste Mal teilgenommen. Ein Freund von mir ist in die Westschweiz gegangen, kam zurück. Oder wir in der Schweiz, da wo ich gelebt habe, da spielt man kein Basketball, da spielt man Fußball. Normal. Junger Mann spielt Fußball. Und dann kommt er zurück aus der Westschweiz und sagt, hey, wir müssen Basketball spielen und Michael Jordan und alles. Und ich, was? Michael Jordan, was ist denn das? Und irgendwann habe ich das gesehen, was der so alles mit dem Ball machen kann, wie er hoch springen kann. Man hatte manchmal das Gefühl, der hängt förmlich in der Luft. Die Hangtime, sagt man dem, wenn er jemand so in der Luft fast stehen bleibt. Dann und das hat mich dann schon irgendwann beeindruckt. Und dann sagte ich, wow, puh, Übermensch irgendwie. Das schaffen wir. Und wir haben alle unsere kleinen Vorbilder. Aber wenn es dann um Gott geht, dann wird es wirklich schwer. Einfach so, ich stelle mir vor, wie Gott ist. Nein, er hat in seiner Gnade und seiner Liebe die Möglichkeit gegeben, dass wir wissen können, wie er ist. Wir müssen ihn nicht einfach zusammenbasten. Er hat sich schon offenbart. Das hat er mehrfach gemacht, vor allem durch sein Wort, was bestätigt wird in der Geschichte der Menschheit. Dieses Buch beschreibt Geschichte, kann man prüfen, alles ist so gewesen, wie es geschrieben steht. Das kann man prüfen, das ist wirklich so. Aber jetzt geht es um diese Herrschaft und wir beurteilen die Dinge immer so, was wir so sehen, was wir empfinden. Und dann sagen gewisse Leute mit Recht, wie damals auch in der Reformationszeit, dass gewisse Menschen sagen, die Kirche ist das Problem. Die Herrschaft der Kirche ist das Problem. Das ist die Kirche Satans. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist nicht die Kirche. Wisst ihr, in der Bibel gibt es einen Vers im Epheserbrief, da heißt er, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Es geht nicht, das Problem ist nicht eigentlich das, was wir sehen, diese Fürstentümer, diese Diktatoren oder diese Herrscher, die Könige und was sie alles Böses gemacht haben. Da geht es um etwas ganz anderes. Ich möchte heute etwas sagen über das Thema der Herrschaft und was das eigentliche Problem ist. Und dazu möchte ich aufschlagen im Römerbrief, weil Römerbrief, der eröffnet uns so vieles. Ich möchte die ersten drei Verse lesen von Römer 5, Vers 12 bis und mit Vers 14. Und möchte anhand dem, was Gott uns in seinem Wort offenbart, aufzeigen, was wirklich ein Problem ist. Weißt du, wie Adrian in seinem Zeugnis sagte, wir Menschen, ja, Gottes Gnade, dass der Mensch ein schönes Leben haben darf, ist Gnade, ist keine Selbstverständlichkeit. Ist keine Selbstverständlichkeit. Aber das Problem, was der Mensch hat, auch wenn er es nicht erkennt, da gibt es ein großes Problem, das dich und jeden Menschen, egal was für eine Religion, was für eine Kultur, was für eine Hautfarbe, was für einen Rang er oder was für ein Ansehen in der Gesellschaft hat, das betrifft jeden Menschen. Ich lese in Römer 5 von Vers 12. Der halben, wie durch einen Menschen die Sünde ist kommen in die Welt und der Tod durch die Sünde und ist also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, die weil sie alle gesündigt haben. Denn die Sünde war wohl in der Welt, bis auf das Gesetz, aber wo kein Gesetz ist, da achtet man der Sünde nicht. Sondern der Tod herrschte von Adam an bis auf Mose, auch über die, die nicht gesündigt haben, mit gleicher Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild des, der zukünftig war. Wisst ihr, die Herrschaft des Todes. Wir können sagen, nein, wir lassen uns nicht knechten. Politik ist ja auch so ein Thema. Oder? Der Mensch hat die Freiheit zu wählen. Wem will ich mich anschließen? Ja, die vertreten eine gute Meinung. Aber ich kann wählen, ich bin frei. Ich lasse mich nicht versklaven. Ich bin kein Knecht. Ich entscheide, wem ich mich anschließe. Wenn es um diese Herrschaft geht, die Bibel nennt, sondern der Tod herrschte, dann hast du die Wahl nicht. Du kannst nicht wählen. Du kannst nicht sagen, nee, Tod, mit dir will ich nichts zu tun haben. Geht leider nicht. Wäre schön. Der Tod herrscht über dich. herrscht über den Menschen. Hey, kein Mensch kann das Gegenteil beweisen. Diese Errungenschaften in der Wissenschaft, der Medizin und all diese klugen Menschen, die jegliche Probleme lösen, die alle Antworten haben auf alles Mögliche. Wirklich alles Mögliche. Ich staune, was die Wissenschaft herausfindet. Erkenntnis über gewisse Dinge haben. Erkenntnis über gewisse Situationen, über gewisse Probleme, wo man feststellen kann, so ist es und das ist ein Problem. Aber keine Lösung. Keine Lösung. Das ist das Problem. Wenn es um den Tod geht, gibt es keine Lösung. Jeder Mensch stirbt, weil der Tod über den Menschen herrscht. Es geht so weit, dass geschrieben steht, sondern der Tod herrschte von Adam an bis auf Mose, auch über die, die nicht gesündigt haben. Wisst ihr, die falsche Vorstellung von uns Menschen, das erlebe ich oft, dass Menschen denken, ja, offensichtlich bin ich ein Sünder, weil ich gesündigt habe. Das ist so eine ganz naive Vorstellung, aber die ist ganz normal, habe ich auch immer gedacht. Oder? Du denkst als Mensch, als normaler Mensch in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, ja, ich habe gewisse Dinge getan, die waren nicht recht. Ja, das stimmt, die waren nicht recht. Die Bibel nennt das Sünde. So ein negatives Wort, hein? Sünde. Passt nicht in die heutige Zeit. Ich habe nicht recht getan. Nein, Sünde nennt es die Bibel. Hören wir nicht so gern. Vor allem nicht in der Psychologie. Das ist nicht gut. Hm? Nicht Sünde. Aber das ist das Problem. So nennt es Gott. Er sagt, es ist Sünde. Es ist nicht recht vor mir. Und ich lasse es dich auch wissen. Kannst du wählen, wie? Hast du ein Gewissen bekommen? Zeig es dir so an. Oder eben, wie auch geschrieben steht, durch das Gesetz. Wisst ihr, das Gesetz ist ja wunderbar, um uns aufzuzeigen, dass ich gesündigt habe. So einfach, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen. Ehre Vater und Mutter, lass dich nicht gelüsten, alles, was dein Nächster hat. Da wird es dann schon schwierig. Also ich kann erkennen, okay, ich habe gesündigt. Jetzt steht da aber auch geschrieben, auch über die, die nicht gesündigt haben. Es gibt ja sehr viele junge Menschen, sehr viele Kinder, Babys, die sterben. Die haben ja nicht gesündigt. Und trotzdem herrscht der Tod über sie. Da muss ein anderes Problem geben. Und das ist das Problem, was nicht dem Verständnis entspricht, das die meisten Menschen haben, dass ich ein Sünder bin, weil ich gesündigt habe. Nein, das Problem ist, dass du als Sünder geboren wirst und deswegen sündigen wirst. Das ist das Problem. Jeder Mensch. Jeder Mensch, egal wo er herkommt, wie gesagt, spielt gar keine Rolle. Er kommt von Adam. Ist diese, katholische Kirche nennt es, diese Erbsünde. Wie eine genetische Veranlagung. Kannst du nichts dafür? Wirklich, lieber Mensch, ich sage dir, du kannst nichts dafür. Es ist nicht deine Schuld, dass du als Sünder geboren wirst. Jetzt kommt die Frage, ja, wer ist denn schuld? Adam? Eva, irgendjemand muss ja schuldig sein. Und so weicht man gern dieser Angelegenheit aus. Ja, ist nicht meine Schuld, dass ich als Sünder geboren bin. Dann darf doch dieser gerechte Gott mich nicht zur Rechenschaft ziehen. Ja, das stimmt. Darf er nicht, weil es nicht dein Problem war. Du bist so geboren. Wir sehen zuerst die Herrschaft des Todes. Keiner kann dem Tod entgehen. Keiner. Jetzt hat aber Gott in seiner Gnade, wisst ihr, Martin Luther, er hat ja in der Reformation, es war ja sola fide, unsere Gemeinde nennt sich sola fide. Das bedeutet allein aus Glauben. Weil es nicht um uns geht. Es geht nicht um uns als Gemeinde. Es geht nicht um Crescendo. Nicht Crescendo. Sola fide, irgendwelche Gemeinden auf dieser Welt, um die geht es gar nicht. Auch nicht um die Pastoren und die Prediger da drin, um die geht es gar nicht. Es geht, sola fide, allein aus Glauben, sola Christi oder solus Christus, allein Jesus Christus. Das hat erst Martin Luther gesagt. Sola Scriptura, allein die Schrift, die uns das eröffnet. Und er sagte auch, sola gratia. Sola gratia heißt, allein aus Gnade. Und das ist der entscheidende Punkt. Darüber möchte ich ganz kurz etwas sagen, über Gnade. Das ist das Gegenstück, die Gegenherrschaft. Die Herrschaft des Todes und die Herrschaft der Gnade. Weißt du, wenn man sagt, ja, es gibt ja oft, dass man das hört, wenn wir Christen sagen, glaube an Jesus Christus, steht ja in der Bibel, in Römer 3, 28 steht, so halten wir es nun, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben, das stimmt. Das ist richtig. Es steht auch geschrieben, denn aus Gnaden seid ihr selig worden, durch den Glauben. Dasselbe nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das ich nicht jemand rühme. Stimmt auch. Immer dieser Glaube, wenn dann Menschen sagen, ja, aber das ist doch so einfach, durch Glauben allein errettet werden. Das stimmt. Zuerst, ohne Gnade hilft dir der Glaube nicht. In Römer 9, 16 steht, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. So kommt zuerst Gottes Liebe, die sich offenbart in seiner Gnade, unverdiente Barmherzigkeit. Seine Gnade löst das Problem und wir dürfen an diese Gnade glauben. Der Glauben ohne seine Gnade, der nützt nichts. Zuerst musste diese Gnade Gottes kommen und sie war schon immer da. Und jetzt, wenn wir lesen diese Herrschaft, dann lesen wir, ich lese dann von Vers 17 weiter, darum geht es mir. Denn so um des einigen Sünde willen der Tod geherrscht hat, durch den einen, vielmehr werden die, so da empfangen die Fülle der Gnade und der Gabe zur Gerechtigkeit, herrschen im Leben durch einen, Jesum Christum. Wie nun durch eine Sünde die Verdammnis über alle Menschen kommen ist, also ist auch durch eines Gerechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen kommen. Denn gleich wie durch einen Menschen ungehorsam viel Sünder worden sind, also auch durch eines Gehorsam werden viel Gerechte. Das ist die Gegenüberstellung von Adam und Jesus Christus. Er hat gefehlt, die Sünde, denn der Sünde Sold ist der Tod, aber die Gabe Gottes, kannst du den weiter zitieren? In Christo Jesu, unserem Herrn. Die Gabe Gottes, dieses große Problem, diese Misere, die die Welt, die die Menschen nicht lösen können, den Tod, das hat jemand gelöst. Das war Jesus Christus. Er hebt es auf. Dieser Herrschaftsbereich, nicht die Kirche, nicht das, nicht diese Könige. Der Tod, er hat dem Tod die Macht genommen. Als Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, hat er den Tod besiegt. Er rang mit dem Tode, steht in Lukas. Er rang mit dem Tode. Man darf sich das mal so richtig buchstäblich vorstellen. Er hat ihn zu Boden gerungen. Jeder Mensch steht unter der Herrschaft des Todes. Und der Tod, er bringt so viel Leid. So viel Leid. Er äußert sich in so vielen verschiedenen Facetten. Aber wir sehen ihn täglich, wenn wir hinschauen, vor unseren Augen. Täglich. Manchmal sind wir direkt betroffen. Wir verlieren geliebte Menschen. Manchmal sind wir nur indirekt betroffen, das fällt uns dann so viel leichter. Aber der Tod, die Grausamkeit des Todes, das ist furchtbar. Ich denke da an die Kriegsgebiete. Diese Bilder, wenn wir das im Fernsehen sehen, das ist, ich frage mich wirklich mal, wie kann ein Mensch das ertragen, wenn er diese Bilder sieht und irgendwo eine Ignoranz entwickeln und sagen, arme Leute, am nächsten Tag beschäftigt er es gar nicht mehr. Ist weg. Wenn wir aber direkt betroffen sind, dann kämpfen wir so lange damit. Ist ja klar, war er ein geliebter Mensch. Aber primär müssen wir uns vor Augen stellen, es geht um den Menschen. Es geht um alle Menschen. Jeder Mensch, ob du ihn nun kennst oder nicht, ob du ihn liebst oder nicht, ist unter dieser Herrschaft des Todes. Und er muss irgendwann sterben. Das ist traurig. Wir haben gesungen, wir singen immer wieder vom Leben, oder? Adrian hat erzählt, ich habe mir Gedanken gemacht über den Sinn des Lebens. Ja, das gibt es einige Menschen, die machen das wirklich, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, ich denke über den Sinn des Todes nach. Habe ich noch nicht gehört, gibt es vielleicht. Aber beim Leben weiß ich nicht so recht, was mich erwartet, oder? Mein Leben, wie es so weitergeht, was da alles kommt, mit was muss ich rechnen, wie alt werde ich denn überhaupt? Das ist ja alles so ungewiss. Aber der Tod ist gewiss. Mal darüber nachdenken. Gut, die einzige Gewissheit, die ich habe, die Bibel sagt, und wie den Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Darüber nachzudenken, was bedeutet das? Was heißt das für mich? Das passiert nicht so oft, es sei denn, du wirst in Situationen geführt, wo du direkt betroffen bist. Wenn es um geliebte Menschen geht oder wenn es um dich geht. Und der Zeitpunkt kommt, der kommt, kannst du nicht ausweichen. So tragisch, wie das klingt. Hey, wenn du denkst, du bist so ein negativer Prediger, du bist so negativ, jetzt erzählst du uns nur von dem Tod. Ja, ich bin ja noch nicht fertig, aber es kommt nicht von mir. Wirklich, das sind nicht meine Ideen. Das steht so in der Bibel. Dieses Buch, das Gott uns gegeben hat, weil er ja sagt, weil er ja weiß, wie wir Menschen sind, wie wir uns immer mit unserem Leben beschäftigen, sagte dir, lieber Mensch, ich möchte dich einfach wissen lassen, es gibt die Herrschaft des Todes, den Tod, der dich betrifft. Ich bitte dich, denke darüber nach. Denke darüber nach. Und nicht erst, wenn es zu spät ist. Du hast dieses Leben bekommen von Gott, um darüber nachzudenken, wie du zurückkommst zu ihm. Weißt du, wenn Menschen mir sagen, ich glaube nicht an Gott, das gibt's. Das gibt's. Sie wollen ihm gar nicht begegnen. Sie sagen, ich will nichts mit Gott zu tun haben. Das kann ich verstehen. Also ich möchte auch nichts mit Gott zu tun haben, wenn ich seinen Standard anschaue und mich so ein bisschen analysiere und muss so vor ihn treten. Dann denke ich natürlich auch, nee, mit dir will ich nichts zu tun haben. Also ich komme nicht an diese Sitzung. Ohne mich. Die anderen, die alle gläubig sind, die sollen von mir aus zu dir an den Himmel kommen. Da bin ich mit einverstanden. Ist gut. Aber ohne mich, ich will nicht. Geht nicht. Es tut mir leid, lieber Mensch, aber du wirst ihm begegnen. Du kommst da nicht drum rum. Du wirst Gott begegnen. Du wirst Jesus Christus begegnen. Und was für eine Gnade, wenn wir hier lesen, ich lese weiter in Vers 20, wo dann geschrieben steht, das Gesetz aber ist Nebeneinkommen, auf dass die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig worden ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger worden. Auf das, gleich wie die Sünde geherrscht hat zu dem Tode, also auch herrsche die Gnade durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesum Christum, unseren Herrn. Wisst ihr, Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um diese unsichtbare, unvorstellbare, große Herrschaft des Todes, der jeder Mensch unterliegt, zu zerstören. Er hat sie zerstört. Der Tod hat keine Macht über dich. Du darfst leiblich sterben. Du wirst älter. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, jetzt verstehen die jungen Menschen das nicht. Ich muss es leider langsam erfahren. Ich habe gestern mit meinem Sohn, da musste ich natürlich auch, wenn ich meinen Sohn mitnehme, dann braucht er noch ein bisschen sportliche Betätigung, oder? Und was für eine Gnade, wieder Gnade, dass die Meyers einen Basketballkorb montiert haben über der Garage. Ich habe gesagt, ich Basketball, und dann darfst du bei Geschwistern übernachten, und die haben noch einen Basketballkorb montiert. Das ist Gnade. Und ich hatte natürlich den Basketball in meinem Auto, und mein Sohn möchte dann Basketball spielen, und wir haben dann ein bisschen Basketball gespielt, und auf so dem harten Asphaltboden, das ist nicht so ganz gesund für die Knochen, vor allem für ältere Knochen, vor allem wenn du keinen Meniskus mehr hast. Weißt du, das dämpft noch ein bisschen, aber wenn der weg ist, dann tut es dann schon recht weh, und das merke ich heute. Wir haben so ein bisschen gespielt, der springt rum, der sagt gar nichts, und ich habe da so innerlich Schmerzen, versuche mir das nicht anmerken zu lassen, die Fußgelenke tun mir weh, aber das wird ja immer schlimmer. Weißt du, wenn du älter wirst, und das weißt du, du versuchst dagegen anzukämpfen, oder? Dann kommt ja alles Mögliche, gibt es diese Gesichtscremen. Wirklich? Ich probiere das aus. Ich war ja hier, ich war ja nicht rasiert. Und ihr wisst gar nicht, was ich für einen Konflikt hatte. Die Jungen sagen alle, die meisten, ja, lass deinen Bart stehen, das sieht gut aus. Ich frage dann mal so eine Schwester im Herrn, was meinst du so? Weil meine Frau, der gefällt das gar nicht. Der gefällt es nicht, wenn ich so unrasiert bin, so diese typische Männlichkeit. Das gefällt ihr nicht. Vor allem hier unten nicht, oder? Das sieht so ungepflegt aus. Ich kann es irgendwo verstehen. Bei mir sieht das dann so aus, ja, zu faul, um zu rasieren oder was. Auf alle Fälle, ich hatte diesen Konflikt. Soll ich mich jetzt rasieren oder soll ich mich nicht rasieren? Frage mich da so durch, höre da so verschiedene Meinungen. Irgendwann, weißt du was, wenn ich hier stehe und Gottes Wort predige, dann bin ich rasiert. Problem, ich hatte keinen Rasierschaum dabei. Ich hatte kein Aftershave dabei. Weißt du, ich bin so verwöhnt, ich kaufe immer bei Aldi, gibt es da diesen Aftershave-Balsam, der ist sehr günstig, aber der ist sehr gut. Der riecht nicht schlecht. Und ich habe das Gefühl, es ist gut für meine Haut, so, diesen Moment. Jetzt gibt es aber die andere Möglichkeit, ich hatte das nicht dabei, dann gibt es diese Q10 Antifaltencreme. Q10 heißt das, kennt man so ein Wirkstoff irgendwo, der muss gut sein für die Haut. Und dann liest du, ja gut, das ist gut, und die Haut wird dann so gespannt, die Falten verschwinden so langsam, oder? Dann denkst du nach dem Rasieren, nimmst du und schmierst dir das Gesicht damit ein. Fühlt sich im ersten Moment nicht mal so schlecht an. Und dann kommt so dieser Gedanke, das ist gut gegen die Falten, so gegen das Älterwerden. Und da gibt es ja unendlich viele Menschen, die betreiben enormen Aufwand, immer so jung wie möglich auszuschauen. Oder? Was du da alles, Spritzen und Ernährung, oder? Dann momentan ist es so aktuell, hör auf mit Kohlenhydraten. Hör auf mit Kohlenhydrat, das ist nicht gut. Früher war es immer, kein Fett, jetzt ist Kohlenhydrat, hör auf mit Kohlenhydrat, kommt ja kein Mensch mehr mit. Auf alle Fälle, das Ziel ist ja immer, um so lange wie möglich zu leben und wenn es geht, irgendwie jung auszuschauen. Das ist ja toll, oder? Wenn dir jemand sagt, wenn ich auf dem Basketballplatz bin, sagen sie, oh, der ist vielleicht 35 oder so. Und dann gibt es Situationen, haben sie mich schon älter geschätzt, oder? Und sagen sie, oh, knapp 50, keine Ahnung, wie sie darauf kommen. Hängt wahrscheinlich mit der Tagesform zusammen. aber da hörst du alles Mögliche. Aber keiner möchte eigentlich älter werden und dann sterben. Das möchte man eigentlich nicht. Man weiß aber, ich kann gar nichts dagegen tun. Warum? Der Mensch ist gesetzt, um zu sterben. Da kannst du nichts dagegen tun. Also wenn du diese Gewissheit hast, weißt du, und beim Älterwerden, ich stelle mir vor, ich würde mit Hans Kopp Basketball spielen. Wie würde er wohl da die Treppen raufgehen am nächsten Tag, oder? Ich habe schon gelitten, aber das will ich mir gar nicht vorstellen. Aber das ist nicht so angenehm, dieses Älterwerden und immer wissen, ich werde immer schwächer, ich kann das nicht mehr tun. Weißt du, ich kann die Einkaufstasche nicht mehr rauftragen. Ich habe die Kraft nicht mehr. Und dieses langsame Sehen, ich werde älter und ich weiß, ich muss dann irgendwann sterben, ist doch Anlass genug, darüber nachzudenken, was ist nach dem Tod? Was ist danach? Hey, es ist außerordentlich wichtig, sich in diesem Punkt nicht zu irren. Ich sage das oft, hey, wenn du dich irrst mit dem, was du glaubst, auch wenn du glaubst, nichts zu glauben, aber wenn du dich irrst, dann ist das nicht gut. Du kannst dich irren, ich empfehle es nicht, bei der Wahl, bei der Heirat, wen heiratest du? Das kann sehr traurig sein. Du kannst dich irren beim Shampoo, welches du nehmen sollst, aber in dieser Frage solltest du dich nicht irren, lieber Mensch. Da musst du wirklich sicher sein. Weil die Bibel sagt, ich zitiere nochmal, wie dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Du wirst Verantwortung ablegen. In der Bibel, im Galaterbrief steht zum Beispiel, dass der Mensch ernten muss, was er sät. Ich habe da bei uns letzte Woche in der Schweiz in der Zeitung gelesen von einem Mann, der war in meinem Alter ungefähr, es war ein erfolgreicher DJ in Italien. Was nicht, habt ihr das mitgekriegt? Nicht so? Wir kriegen das in der Schweiz mit, was da in Italien läuft. Aber das hat damit zu tun, der war so ein erfolgreicher DJ und dann siehst du so die Bilder auch, wie er da, ich habe nichts so gegen Tattoos, ich empfehle sie nicht, aber ich erwähne es auch, der war da so tätowiert und hat oben ohne da DJ-Pult, jetzt haben sie diese Bilder gezeigt, so ein Lebemann, so wirklich gelebt und DJ und Party und Freude und alles ist gut. Und dann hatte er einen Autounfall. Und seit da konnte der sich nicht mehr bewegen, war blind und konnte nicht mehr richtig sprechen und brauchte irgendwelche Geräte, um zu überleben. Der Punkt war, er sagte, das Leben ist nicht mehr lebenswert. Und hat sich entschieden, den freiwilligen Tod zu wählen. Für das musste er in die Schweiz kommen. In Italien konnte er das nicht tun. Und dann haben sie noch eingeblendet seine letzten Worte in die Welt, so wie er sagt, ja, und er stirbt jetzt, und das ist kein, also man muss gut zuhören, dass man ihn versteht, nur schon, weil er Italienisch spricht, aber auch sonst, er konnte sich nicht mehr so gut artikulieren, und danach kam dann die Meldung, und so viel später ist er gestorben. Und dann kommen all diese Reaktionen von den Menschen. Ja, das war nicht recht, dass er das gemacht hat. Man darf doch nicht einfach sich das Leben nehmen. Das Leben ist doch lebenswert, ist ein Geschenk Gottes. Und die anderen sagen, nein, das ist doch kein Leben. Es ist doch viel besser, dass er gestorben ist. Jetzt hat er endlich Ruhe. Nein, er hat keine Ruhe. Er hat keine Ruhe. Er hat keinen Frieden. Wenn der Tod über diesen Menschen noch geherrscht hat und er sich nicht bewusst unter die Herrschaft der Gnade in Jesus Christus gestellt hat, dann ist das, was er erlebte in den letzten Monaten seines Lebens, nichts im Vergleich, was ihn jetzt erwartet. Weil der Tod ewig herrscht. Es geht nicht um den leiblichen Tod. Der leibliche Tod, der betrifft uns alle. Auch wenn wir an Jesus Christus glauben, trotzdem werden wir sterben. Es geht um diesen ewigen Tod. Ewiger Tod. Ewig. Wisst ihr, ewig ist so ein Wort, das können wir nicht fassen. Es gibt so Dinge, die fassen wir einfach nicht. Trotz aller Wissenschaft und Erkenntnis und gesundem Menschenverstand gibt es Dinge, die können wir nicht fassen. Mathematik ist so etwas. Ich weiß, was 3x3 gibt. Aber mir vorzustellen, mathematisch gesehen, hört die Zahlenfolge niemals auf. Da scheitere ich. Er hört nicht auf. Ich kann mir denken, Trilliarden, Trilliarden, Trilliarden. Es geht immer weiter. Das Universum zu fassen, die Größe des Universums, da bin ich überfordert. Und genauso ist es mit diesem Begriff ewig. Ewiger Tod. Es hört nicht auf. Die Bibel spricht von einem ewigen Tod, von ewiger Pein. Die Bibel redet von Verdammnis, von einem gerechten Gott, der gerecht richten muss. Wisst ihr, das ist furchtbar, aber gerecht, weil der Mensch fordert immer Gerechtigkeit. Hey, wenn wir etwas erwarten dürfen, was es aber nicht in dieser Welt zu finden gibt, dann ist es Gerechtigkeit. Diese Hoffnung hat doch jeder Mensch, dass er sagt, auch wenn ihm, was weiß ich, widerfährt, aber er hat doch immer diese Hoffnung, irgendwann muss es eine Gerechtigkeit geben. Und die gibt es auch. Es gibt diese Gerechtigkeit, weil Gott gerecht ist. Hey, ich bin so froh, dass er gerecht ist und nicht so wie wir. Weißt du, dass er nicht nach dem Ansehen urteilt, sondern einen so geraden Maßstab hat, den er an jedem Menschen anwendet. Er sagt lediglich, du hast die Wahl. Weißt du, wenn wir zurückgehen und du sagst, ich kann nichts dafür, dass ich ein Sünder bin, ich bin als Sünder geboren, wo du recht hast, das ist nicht dein Problem. Wird es zu deinem Problem, wenn Gott das Problem gelöst hat, aber du sagst, ich will es nicht, dann wird es zu deinem Problem. Vorher sagst du mit Recht nicht, ganz klar. Aber wenn du die Gnade Gottes in Jesus Christus ausschlägst, wenn du sagst, nein, nein, brauche ich nicht. Alle Leute sagen mir, nicht mir, sondern ich rede jetzt pauschal, ich bin so ein kluger, weiser Mensch. Adrian dachte das ja auch. So. Ist erstaunlich, in solch jungen Jahren das zu denken oder zu hören. Aber egal, was dir die Menschen sagen, was sie über dich sagen, was du über dich selbst glaubst, du wirst dich irren, wenn du nicht glaubst, was dieser unsichtbare, gerechte und heilige Gott, der sich uns offenbart, wenn er sagt, es ist aber so. Wenn sich das, deine Vorstellung, deine Überzeugung nicht deckt mit dem, was Gott in seinem Wort offenbart, dann irrst du und dann wirst du ernten, was du gesät hast. Dieser DJ, hey, wenn ich das so ansaue, er stirbt. Ich wünsche ihm das noch nicht. Ich wünsche, egal was er gemacht hat, aber zu denken einfach, ja, der war jetzt DJ oder der hat Party gemacht, ja, ja, und jetzt muss er den Tod sterben, weil er das gemacht hat, ist doch absurd. Es geht beim Tod nicht um das, was du alles falsch machst, weil du wirst Dinge falsch machen, immer und immer wieder. Man darf doch nicht denken, die Christen sind die Superfrommen und Superheiligen. Hey, da gibt es so viele Menschen, die denken, ja, die in der Crescendo-Gemeinde, die denken doch, die seien die einzig Richtigen, die einzig Frommen auf diesem Planeten. Das sind sie nicht, ich kenne sie. Sind sie nicht? Sie sind lediglich Menschen, die verstanden haben, dass Jesus Christus für sie bezahlt hat, dass er sie erlöst hat, dass er die Herrschaft des Todes besiegt hat, weggerissen hat und sie unter die Herrschaft der Gnade gestellt hat. Das ist ein Christ, der verstanden hat. Ich bin verloren, ich bin nichts, aber Jesus hat es für mich vollbracht. Um das geht es im Leben. dann wird der Tod eben nicht mehr herrschen. Dann gibt es keinen ewigen Tod für diesen Menschen, weil sie unter der Herrschaft der Gnade stehen. Und diese Herrschaft ist um einiges größer und kräftiger und herrlicher als alles, was es gibt in diesem Universum. Luther sagte, sola gratia, es ist alleine Gottes Gnade, weil er sich vor Gründung der Welt entschieden hat, das Problem der Menschheit zu lösen durch sich selbst in Jesus Christus. Er hat sich nur aufgemacht, Jesus Christus in diese Welt zu kommen, um dieses Problem der Sünde für uns zu lösen, damit wir nicht diesen ewigen Tod erleiden müssen. Das ist was für eine Gnade, weil du erwartest ganz genau vor Gott. Du hast diese Hoffnung, dass er gerecht richten wird. Und er wird gerecht richten. Und keiner kann bestehen. Deswegen sagt die Bibel auch, denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Gnade von Gott, uns anerboten in Jesus Christus. Deine Wahl, deine Entscheidung, Jesus als deinen Erlöser anzunehmen oder unter der Herrschaft des Todes irgendwann zu sterben und den ewigen Tod erleiden. Gnade Gottes in Jesus Christus. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, Herr Jesus, das uns offenbart, dass du der gerechte und heilige Gott bist, voller Liebe und Gnade, der nicht will, dass jemand verloren geht, der bereits alles vollbracht hat, dass du, Herr Jesus, in diese Welt gekommen bist, um für uns zu sterben, um für uns zu bezahlen, den Tod besiegt hast, auf das wir leben. Du schenkst das ewige Leben, es kostet nichts und wir dürfen es einfach so empfangen, durch die Erkenntnis, ohne dich verloren zu sein. Herr Jesus, wir danken dir so, Herr, dass du so ein liebender Gott bist, dass du auch hier in dieser Gemeinde wirkst, dass dein Wort verkündigt wird, dass Menschen diese frohe Botschaft hören dürfen. Segne uns, Herr Jesus, führe und leite uns recht, Herr, und wenn jemand noch nicht verstanden hat, wer du bist, Herr Jesus, dass er doch jetzt verstehen darf, dass er dich anrufen darf, um errettet zu werden, das ewig gilt, Herr Jesus. Danke für deine Liebe, deine Gnade und deine Treue und das beten wir in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.